Ja, einen lieben Gruß von mir in die Runde. Es ist schön bei euch. Eine wunderschöne Deko, ein sehr nachdenkenswertes Kreuz hinter mir und 6 große Bilderrahmen mit euren Gemeindezielen, wurde mir eben gesagt. 2 davon kommen heute vor in der Predigt. Ich freue mich mal hier zu sein. Ralf hat mich eingeladen. Ralf kennt die Gemeinde Bochum-Wernegut, wo ich seit 13 Jahren auch im Dienst war. Ich bin jetzt eigentlich nicht mehr angestellter Pastor der evangelischen Gesellschaft, sondern soll in Rente sein. Und ich übe das noch ein bisschen. Genau. Ja, es ist mir ein Anliegen, mit euch in diese Geschichte hineinzugehen, die wir gerade gehört haben. Aus dem 13. Kapitel bei Johannes wird uns der Gründonnerstagabend in besonderer Weise geschildert. In besonderer Weise darum, weil da jemand etwas tut, was er von seinem Status her nicht tun müsste. Der Herr herrscht in dieser Welt, der Diener dient in dieser Welt. Derjenige, der die Macht hat oder der Herr ist, und der Erste ist, der bestimmt das, was geschieht. Auch das ist bei Jesus ganz anders. Er lässt geschehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das keine gute Qualität hat. Das ist einfach ein Foto aus einer Tageszeitung von vor, 10, 12 Jahren. Und okay, jetzt sehe ich gerade, dass die eigentliche Überschrift fehlt. Das ist jetzt ganz peinlich. Das ist aber bei mir ganz normal, weil ich bin analog unterwegs und nicht digital und habe da immer so meine Berührungsprobleme mit. Die Überschrift lautet Kunststück Liebe. Das haben wir nicht drauf bei dir in der Technik, oder? Nee, haben wir eben nicht genau geguckt. Ist egal, ist nicht schlimm. Kunststück Liebe. Wir lassen das mal eine Zeit und vielleicht könnt ihr es auch von hinten, von hier aus kann man es tatsächlich noch gut sehen, erkennen, was es abbildet. Es ist der Gründonnerstagabend, an dem Jesus mit seinen Jüngern das Passafest feiert, beziehungsweise den Beginn des Passafestes feiert, indem er, auch da gab es Brot, Wein, teilt mit ihnen und wir kennen das. Und es ist uns überliefert so, dass das die Einführung des Abendmahls ist. Nur bei Johannes findet man nun diesen Schnitt oder diese Ergänzung, dass wahrscheinlich direkt nach dem Abendmahl Jesus das tut, was normalerweise schon zu Beginn dieses Festes oder dieser Feier hätte geschehen müssen. Er bindet sich ein Tuch um, legt sein Obergewand ab und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Wer dient wem? Diese Frage bestimmt unser Leben sehr. Wer dient wem? Wer muss wem folgen? Wer arbeitet für denjenigen? Und der dient in der Gemeinde, ist ja oft der Pastor und der Prediger. Und auch der hat eine Dienstanweisung, wenn man also Prediger der evangelischen Gesellschaft ist, was ich mit 21 Jahren schon war. Nach der Bibelschule in Wuppertal war ich in einem ersten Dienstabschnitt in Dortmund in der Stadtmission in den 70er, 80er Jahren von 75 bis 82. Dann bekommt man eine Dienstanweisung. Da steht drin, wie du dich zu verhalten hast und was deine Pflichten sind. Und das kennt ihr von eurem Arbeitsleben, da werdet ihr einen Arbeitsvertrag haben und das sind dann auch die Pflichten, aber auch die Pflichten des Arbeitgebers eingetragen. Diese Geschichte kommt deshalb nur sehr selten vor in den Predigtplänen, denke ich, weil der Gründonnerstagabend bei uns in den Freikirchen nicht oft gefeiert wird. Wir feiern Karfreitag, treffen uns selten an einem Gründonnerstagabend um so eine Art Passafest einmal nach jüdischen Gepflogenheiten zu begehen. Die Geschichte könnte man sagen, wenn man jetzt zwischen rechts und links wählt, Liebe nimmt jeden Menschen an und links daneben steht unter Nachfolge, mach Jesus zu deinem Vorbild. Dann wäre es naheliegend, auch zum Schluss dieser Geschichte wird das mehrmals betont, ich habe ein Beispiel für euch gegeben und vorgemacht, tut das so, wie ich es euch gezeigt habe. Dient einander, herrscht nicht übereinander, dient einander. Dann wird daraus oder kann daraus sehr schnell eine Pflichtübung werden. Und das ist immer die Gefahr, wenn wir uns mit Geboten oder mit Vorbildern beschäftigen. Alle Menschen im Alten Testament haben seit Kinderstundenzeit so einen Heldencharakter, sind das große Vorbild. Und nur wenn man genau hinschaut, merkt man, so große Helden waren das alle auch nicht. Ob das jetzt ein Daniel in der Löwengrube ist, ob das ein David ist oder wie auch immer. Es sieht ja sehr spannend aus, was die beiden da tun. Und das, was mir am meisten imponiert und warum ich es auch mitgebracht habe, ist, dass da jemand von oben nach unten hängt. Und jemand von unten nach oben klettert. Und der Ausdruck der Liebe ist der Kuss. Zwei kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Zuweilen weiß das jeder Mann, dass man die Frauen nicht wirklich versteht. Auch nach 40 Jahren nicht unbedingt. Oder umgedreht. Wer kann denn schon deinen Mann, das unbekannte Wesen, verstehen? Es ist nicht einfach mit der Liebe. Es kann sehr anstrengend sein mit der Liebe. Zwei Staaten in Kürze hier. Wie gegensätzlich werden sie sein und sich empfinden? Und wann wird es vielleicht auch da die große Frage geben, ja, lieben wir uns denn wirklich noch? Kann Liebe einfach so abhanden kommen? Kann Liebe einfach so verfliegen? Oder müssen wir aus dem, was Jesus sagt, so eine Art Gemeindeordnung neu machen? Also an jedem fünften Sonntag im Monat ist abends um 18 Uhr in Zukunft hier in Issum Fußwaschung. Wäre doch mal was. Es gibt Gemeinden, die das in gewissen Abständen feiern oder begehen. Als Jesus das tut, weiß er, welche Menschen vor ihm da am Tisch liegen. Man lag ja damals zu Tisch, man saß nicht auf Stühlen. Und wenn man sich das jetzt bildhaft vorstellen, dass da 12 Männer oder 13 oder noch mehr in diesem Kreis liegen, dann kommt es garantiert vor, dass einer dem anderen so ein bisschen seine Füße vor die Nase streckt. Denke ich mir mal. Ist nicht unbedingt die beste Situation. Nun hatte irgendjemand vergessen, dem Haussklaven diesen Auftrag zu erteilen. Normalerweise wären die nämlich jetzt gewaschen gewesen, die Füße. Jesus weiß, das sind Menschen mit schwierigen Persönlichkeitsstrukturen, würde ich mal nennen. Petrus fällt hier gleich wieder auf. Es wäre nicht Petrus, wenn er nicht auffallen würde. Petrus versteht auch nur die Hälfte. Er wäre auch nicht Petrus, wenn er es ganz verstanden hätte. Also es gibt bestimmte Muster, die wird man auch als Prediger nicht unbedingt los oder als Pastor nicht unbedingt los. Das, was Jesus tut, ist fühlbar. Es ist spürbar. Es ist Berührung. Zuweilen habe ich die Angebote als Verkündiger, auch heute würde ich das kurz gerne tun, da ich ja ganz fremd bin und ihr mich nicht kennt. Ich stelle schon mal die Frage, darf ich dich berühren heute in diesem Gottesdienst? Das ist meine Motivation. Ich möchte nicht etwas in deinen Kopf hinein diskutieren, ich möchte nicht etwas an Lehrgebäuden aufstellen, sondern ich möchte gerne, dass wir in diese Geschichte hineingehen und dass sie uns berührt. Denn Jesus berührt die Menschen. Er wäscht ihnen die Füße, das ist fühlbar, das ist spürbar. Er trocknet sie ab. Er hat keine Scheu. Er ist nicht leibfeindlich. Er ist nicht berührungsfeindlich. So nach dem Motto, wasch mir die Haare, aber mach mich nicht nass. Das geht nicht. Wenn wir Berührung, auch von Gott oder zwischen zwei Menschen, wenn da die Berührung stattfindet, ist der Kuss ja der Inbegriff dieser Berührung. Dann heißt es in diesem Anfang des Textes in Johannes 3, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Und am Anfang des Textes, dass die Zeit gekommen war, die Welt zu verlassen. Wir haben ja fast so was wie eine Ergänzung der Adventsbotschaft oder der Weihnachtsbotschaft. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus weiß, meine Zeit ist erfüllt, meine Zeit auf dieser Erde neigt sich dem Ende zu. Ich werde zurückgehen zum Vater. Also so körperlich er einerseits ist, so mitfühlend er einerseits ist und so berührungsstark er einerseits ist, so genau weiß er, wo sein Ziel ist und wo sein Weg hingeht. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis seiner Kraft. Denn er ist ganz Mensch wie du und ich. Er müsste eigentlich verzweifeln an dem, was auf ihn zukommt. Aber er hat die Kraft, diesen Weg zu gehen. Dieser ganz andere Jesus zu sein, der nicht herrscht, der nicht kommandiert, der nicht befiehlt, der uns auch nicht mit dieser Geschichte ein neues Gebot hinterlässt im Sinne von, das habt ihr jetzt gefälligst alles so zu machen. Die Formulierung lautet so, ich gebe euch ein neues Gebot, eine neue Liebesordnung in euer Leben hinein. Aber es geht nicht ums Parieren. Es geht nicht um dem sich zu versklaven oder das zu erzwingen oder das unbedingt abhaken zu müssen von einer frommen, imaginären To-Do-Liste, wo überall ein Kreuz stehen muss, was wir als Christen alles tun müssen. Das erstickt doch sehr oft das Leben, wenn wir das alles in To-Do-Listen ausfüllen und eintragen und Kreuze machen müssen. Habe ich heute schon vor 50 Jahren stille Zeit gemacht? Habe ich heute schon ein Kapitel in der Bibel gelesen? Habe ich heute schon für alle meine Gemeindemitglieder gebetet? Das ist die To-Do-Liste eines Predigers, wenn er sich die denn so dahinlegt. Bestimmt er aber selbst. Als ich mit fast 35 Jahren Unterbrechung wieder in Bochum bin also Tischlermeister und Bestattungsunternehmer, 40 Jahre lang gewesen. Und in Bochum wurde aber die Pastorenstelle frei, wo Benjamin Gies damals in der Stadtmission in Mitte und in Bochum-Werne war. Und wir waren, meine Frau und ich, waren Mitglieder in der FEG. Und das erfuhren wir zufällig. Und dann habe ich mich noch einmal ein zweites Mal beworben in der evangelischen Gesellschaft und bin für Bochum-Mitte und Bochum-Werne wieder eingestellt worden mit einer Teilzeitstelle, 70%, und war weiter selbstständig. Also wenn man so eine lange Lücke dazwischen hat und dann wieder als Pastor arbeiten darf, dachte ich, das muss ich das alles so machen, wie das so früher auch war. Und das hat nicht geklappt. Ich sage dir, es hat nicht geklappt. Ich fuhr in der Tat morgens früh in eine der Stadtmissionen nach Mitte rein, um dort zu beten. Ich hatte eine kleine Holzkniebank, wo man sich drauf setzen kann. Und dann kann man knien. Und ich wollte beten für die Menschen. Ich habe nicht viel Worte rausgebracht. Meistens waren es Tränen, die ich rausbrachte. Also achte darauf vor allen Dingen, ob dein Gefühl mitkommt bei all dem, was du tust, für Jesus auch tust. Ist das stimmig für dich? Zwing dich nicht selbst zu etwas. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Komponente dieser Geschichte. Die wir so einfach eben auch nicht verstehen. Nehmen wir uns noch kurz einen Moment Zeit für den Petrus. Der Petrus ist derjenige, der hier reagiert und sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, komm nicht in die Tüte, Jesus, dass du mir die Füße wäschst. Das können wir doch nicht machen. Hat er doch recht, oder? Wie kann man denn sowas machen? Du kannst mir dann nicht die Füße waschen. Die sind staubig und stinkig und sonst was und verletzt vom Sandale tragen. auf dem Weg nach Jerusalem. War ein weiter Weg, den sie gegangen sind. Und Jesus sagt ihm, du verstehst das jetzt nicht, das ist okay, Petrus, du musst nicht alles verstehen. Ja? Auch eine gute Nebenaussage dieses Textes. Du musst nicht alles verstehen. Ich muss meine Frau nicht verstehen, um sie zu lieben. Und du, das unbekannte Wesen neben dir, musst du auch nicht verstehen alles. Liebe ist mehr als verstehen. Petrus weigert sich und blockt das ab und lässt sich auch nicht beruhigen. Er lässt das auch nicht sich auf später schieben. Nein, er will nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Erst als Jesus sagt, wem ich nicht die Füße wasche, wem ich nicht die tägliche Reinigung gebe, der hat keinen Anteil an mir. Das zündet bei ihm natürlich, weil wenn einer von dem Jüngerkreis Anteil an Jesus haben wollte, dann ist er das. Deshalb ist er wahrscheinlich immer so erster Mann am Brett in den meisten Geschichten. Natürlich will ich Anteil haben an Jesus. Und natürlich willst du Anteil haben an Jesus und ich. Und deshalb sitzen wir und deshalb stehe ich heute hier. Aber wie geschieht das? Wie kann das werden, dieses anteilig werden? Jesus klärt ihn und alle auf darüber, dass man in der Tat nur noch eine tägliche Reinigungsmaßnahme an den Füßen, also an dem Gegenstand des Körpers, der diese Welt so sehr berührt, braucht. Man ist schon rein. Ihr seid schon rein, sagt er seinen Jüngern. Ihr habt so viele Worte von Jesus gehört, ihr seid schon rein. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen deine eigene Selbsteinschätzung trifft. Das wäre toll. Es wäre toll, wenn du aus dem Gottesdienst mitnimmst, du bist dadurch, dass du ein Kind Gottes geworden bist oder dadurch, dass du auch hier Gemeindeglied bist, du bist schon gereinigt, du bist schon auf dem richtigen Weg. Natürlich braucht das Pflege, natürlich braucht das Kommunikation, natürlich braucht das Gemeinschaft. Ihr seid schon gebadet, sagt Jesus, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Oder ist das wieder eine Geheimbotschaft, die man erst nach 20, 30 Jahren Christsein kapiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist die ganz schlichte, einfache Botschaft, dass Gott, der Vater, dein Vater sein will und deshalb Jesus Christus das alles getan hat, was er getan hat. Das ist ganz schlicht und ganz einfach. Das kann jedes Kind für sich in Anspruch nehmen und jeder Erwachsene. Was machen wir aber nun mit diesem, auch in diesem Text eben vorhandenen Auftrag? Ihr sollt das tun, was ich euch getan habe. Was machen wir mit diesem Auftrag? Und was machst du, wenn dir jemand sagt, du musst das aber so und so machen? Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ihr dies, das kommt ja auch aus Gemeindezielen nicht vor, diese Haltung. Ne? Du musst das jetzt so und so machen, das steht hier nicht. Das ist nicht eure Ordnung. Wir sind unterwegs, wir folgen Jesus nach. Wir machen unsere eigenen persönlichen Erfahrungen. Aber Liebe, wenn sie zu einer Pflichtübung wird, dann wird das hier, dann müsste ich euch jetzt ein Kunststückchen beibringen heute Morgen. Da wir aber nicht in der Schule sind und da ich auch keine Leckerlis verteile, brauchen wir auch keine Kunststückchen uns gegenseitig beibringen. Und ich denke, das entlastet mich sehr. Das entlastet mich wirklich sehr und gibt mir immer wieder den Mut zu predigen. Liebe ist Echo. Liebe ist Zurückspiegeln, was mich anschaut. Liebe ist Erwiderung. Ich erwidere das, was man mir gibt, was ich empfangen habe. Der Theologe Helmut Thielicke schreibt in einem kurzen Aufsatz, weil Gott mir mit seiner Liebe entgegenkommt, weil er um mich gelitten hat und sein ganzes Herz mir entgegenschlägt, wenn er mir auf der Treppe des Vaterhauses entgegenkommt. Darum, nur darum kann ich ihn wiederleben. Nur darum kann ich das ganze Gesetz auf einmal erfüllen, indem ich lebe. Wir erfüllen das ganze Gesetz, die ganzen Vorschriften der Bibel, auch die ganzen 10 Gebote, werden erfüllt in dem einen: liebt euch selbst und den anderen und Gott wie euch selbst. Liebe ist Echo. Liebe ist das Zurückgeben. Es kann nicht auf Kommando geliebt werden. Niemand kann das und niemand will das. Und es wäre keine Liebe, wenn sie aufgrund von eines Kommandotones gefordert würde. Gehorchen und parieren, das kann man. Das ist aber nicht die Lebensabsicht, die Gott mit uns hat. Dass wir gehorchen und parieren müssen. Dann bedeutet das nämlich, dass wir all die Dinge, die uns nicht gefallen oder wo wir meinen, dass sie nicht gut wären, niederkämpfen müssen. Du bist in einer beständigen Kampfhandlung gegen dich selbst und auch teilweise gegen deine Gefühle, gegen deine Emotionen. In Volkssprache, in unserem Volksmund sagen wir, den inneren Schweinehund überwinden. Also dann würde ich mich wirklich verabschieden, wenn es das Christentum darin bestände, den inneren Schweinehund zu überwinden. Das ist es nicht. Das geht so auch nicht. Jesus überwindet nicht seinen inneren Schweinehund, um seinen Jüngern die Fußwaschung anteilig zu machen. Und er erwartet das auch nicht umgedreht. Liebe kann nicht per Kommando und per Knopfdruck ausgedrückt werden. Liebe ist immer überströmende, schrankenlose Hingabe. Darum kann man sie nie befehlen, darum kann sie nur in einem einzigen Fall immer wieder Ereignis werden. Du kannst leben, ja. Du darfst leben, ja. Und du willst auch leben, also tu es einfach. Mach dir nicht einen Kopf drum, tu es einfach. Sei einfach du selbst und liebe. Als Echo darauf, dass du von Gott, von Jesus geliebt bist. Ich kann nämlich nur dann mein ganzes Herz schenken, wenn mir ein ganzes Herz entgegenschlägt. Und auch in jeder Beziehung, ich bin ja auch ein alter Beziehungskämpfer an dieser Stelle, in jeder Beziehung lebt davon, dass du lieben willst. Und dass du die Durststrecken in deiner Beziehung aushältst und zudeckst und nachsichtig bist miteinander und liebst. Einfach nur liebst. Es kann immer gut werden. Wenn zwei es wollen, wird es immer gut. Manchmal scheitert es daran, wie in meinem Leben auch. Meine erste Ehe ist gescheitert. Ich sah keine Möglichkeit zu bleiben. Meine Frau sah keine Möglichkeit zurückzukehren. Bei uns Menschen geschieht das und das ist dann auch nicht der Weltuntergang. Das ist etwas, wo du den Rest deines Lebens mit beschäftigt sein wirst. Und wenn du Jesus dicht genug ranlässt an diese Wunde deines Lebens, dann kann es auch heilen. Es kann immer bei ihm auch heilen. Das ist ganz spannend und das ist eigentlich der Ausdruck der Liebe oder das ist eigentlich der Hintergrund für dieses Geschehen der Fußwaschung. Eben dieses Wunder geschieht nun, wenn ich vor Jesus stehe, da schaue ich dem Vater mitten ins Herz, und zwar in das Herz, das sich losgerissen hat vom Liebsten, vom eingeborenen Sohn. Wir schauen, wenn wir uns Jesus nähern, in das Herz des Vaters, der leidet, an all dem leidet, mit dem wir zu kämpfen haben, an dem wir auch leiden. Und noch an vielen Dingen mehr, wo wir uns gar nicht so einfach den Zugang haben. Er hört das Seufzen der Kreatur nach Erlösung. Er hört das Blutschreien von jedem, der ermordet wurde oder erschossen wurde in den Kriegen und Auseinandersetzungen dieser Welt. Was also, so schreibt Thielicke in diesem kurzen Text, was also die Donner und die Blitze des Berges Sinais, da wo die Gesetze per Tafel hinabgetragen wurden und den Leuten vorgelegt wurden, und sie sich dann erst darauf eingelassen haben, dann wieder abfielen, dann wieder darauf eingelassen haben, dann wieder ein neuer Rückschritt kam. All das, was da geschehen ist, ist überhaupt nicht identisch mit dem, was Jesus am Kreuz tut. Dort liebt er dich zurecht. Er liebt den Menschen hin zum Vater. Er öffnet sein Herz der Liebe für uns, damit wir auch frei werden zu lieben. Ich denke also, es geht bei diesem Text nicht darum, dass wir die Gemeindeordnung verändern, dass wir uns selbst wieder etwas neu vornehmen müssten, sondern dass wir uns ergreifen lassen davon, dass Jesus die Seinen, so heißt es am Anfang der Geschichte ja, geliebt hat bis zum Ende. Und er hat nicht aufgehört, sie zu lieben und in seiner Liebe zu umfangen. Und der Weg, den er nach Golgatha geht, ist die Vollendung dieser Liebe. Er ist in der Tat die Person, wieder zu meinem Bildchen, wir haben es noch da, der von oben nach unten kommt. Und du und ich, wir dürfen Menschen sein, die uns immer wieder, also jetzt nicht leibhaftig an diesen Laternenmasten hochhangen, da käme ich da nie hin. Und von den hohen Leitern falle ich schon mal runter. Das wäre also auch, wisst ihr, ein Steiger wäre noch ein Problem, ja, also ein Hubsteiger, das wäre noch was. Also um in diese Berührungsszene zu kommen. Aber es geschieht ja auch hier. Es geschieht ja nicht im Kopf, es geschieht ja nicht mit Muskelkraft. Es geschieht ja in deinem Innersten, in deiner Seele, in deinem Herzen, dass du dich Gott öffnest, dass du dich der Liebe Jesu öffnest und dass du darin zur Ruhe kommst. Und nicht dich selber treibst oder treiben lässt zu noch einer frommen Anstrengung, zu noch einer Sache, die du auf der frommen To-Do-Liste abhaken musst. Dass du zur Ruhe kommst vor seinem Angesicht. Diese stille Zeit, das ist ja die tollste Erfindung, die wir Christen eigentlich hatten. Ich nehme an, die meisten wissen, was ich mit stille Zeit meine, jetzt oder so. Auch ist ja der digitales Zeitalter für mich. Also Bibel lesen, das hat man heute natürlich auf dem Smartphone. Das kannst du dir runterladen, hochladen und dann kannst du das hören, auch schon auf dem Weg zur Arbeit. Du musst dann nicht mehr in dein Kämmerlein gehen und dich hinknien und dann lesen auf den Knien. So haben wir das noch gemacht, analog. Also, das ist eine tolle Sache. Und die Christenheit hat zum Beispiel die Sitte der Tagzeiten gebeten. Also man ganz früh fängt das an, dann vom Frühstück, dann vor der Arbeit, dann mittags, wenn du natürlich im Kloster bist und nicht deine normale Arbeit hast. Ne? Musst du dich zurückziehen führen. Wir machen das mit Männern zusammen, deshalb fällt mir das nur gerade so spontan ein. Also wir laden immer dazu ein, zu Männerveranstaltungen in einem Kloster als Hintergrund. Und da machen wir Tagzeitengebet. Morgengebet, Mittaggebet, Abendgebet, Nachtgebet. Das ist ein super Rhythmus. Ab und zu lade ich Freunde und Männer ein zu mir in den Westerwald. Ich bin ja Westerwälder, wie ihr wahrscheinlich merkt an meiner Aussprache. Die ist nicht typisch ruhrpottlerisch. Dann mache ich auch so einige Tage bei mir auf der Ranch. Ich habe da so ein ähnliches wie eine Ranch. Das ist einfach schön. Und das geht von selbst. Und man muss nichts leisten. Also nimm gerne diese äußeren Dinge, diese Strukturen, diese Übungen mit in dein Leben. Lies morgens früh mal den Losungstext. Und wenn du noch Zeit hast für ein kurzes Gebet, dann sprich mit Gott, deinem Vater. Das, glaube ich, meint er mit täglich Reinigung, täglich Kontakt halten. Oder am Abend. Und wenn es schwierig war, dann vergiss am Abend nicht, wenn es geht, wenn es irgendwie geht, persönlich. Persönlich mit ihm oder ihr, wenn Streit war. Persönlich mit deinem Leben, wenn das mal wieder hochkocht. Je älter man wird, umso mehr fällt einem das von früher ein. Persönlich. Halt Stille. Lass dich füllen. Lass dir Kraft geben für dein Leben. Lieb zurück. Und lass dich berühren. Berühren von dem lebendigen Gott, der uns heute genauso begegnet wie seinen Leuten zur Alterszeit auch begegnet ist. Ich weiß nicht, es ist 10 vor 12, wir sind also schon nach meiner Uhr 20 Minuten überschritten. Das macht aber hier, glaube ich, gar nichts für euch. Ne? Ich möchte an dieser Stelle, weil das sehr gut passend ist, ein anderes Lied singen, als ich angedeutet habe und angedroht habe. Und weil ist das junge Paar denn auch hier, die jetzt heiraten wollen? Die Hälfte ist schon mal da. Also, dieses Lied ist für dich und für die anderen.